Es ist Freitag, der 6. Juni 2025. Sie hören Kontrafunk aktuell und mein Name ist Benjamin Golme. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie gerne auf die neue Ausgabe der Schweizer Zeit hinweisen. Dieses Mal unter anderem mit den folgenden Themen. Die Journalistin Isabelle Viaillon fragt, warum ein sensationeller Fußballsieg von Paris Saint-Germain, der französischen Metropole statt eines Sommermärchens, eine Krawallhölle beschert. Kantonsrat und Rechtsanwalt Hermann Ley stellt fest, wird ein bekannter SVP-Exponent vor Gericht gestellt, dann erlebt er Willkür im Talar. Der Schweizer SVP-Politiker Ulrich Schlüer erklärt, wieso das Weinfelder Nein zu den muslimischen Grabfeldern öffentliche Friedhöfe vor Apartheid bewahrt. Die Schweizer Zeit können Sie abonnieren unter www.schweizerzeit.ch und eine exklusive Produktion der Schweizer Zeit läuft auch jede Woche am Montag im Kontrafunk. Nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz ist in Übersee. In Washington war er zu Gast bei Donald Trump, also bei dem Mann, den er für eine Gefahr für die Demokratie hält.
Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Trump Präsident werden könnte. Und ich sehe, dass wir darauf nicht ausreichend vorbereitet sind.
Ein Mann, über den Sie nach dem Sturm auf das Kapitol gesagt haben, er sei eine ernstzunehmende große Gefahr für die Demokratie.
Es ist so, es sehe ich unverändert so.
Das sagte Friedrich Merz im Oktober bei Karin Mioska. Wie die beiden Regierungschefs sich verstanden haben und worum es ging, besprechen wir gleich mit Colin McMahon. Außerdem bei uns, der Währungskommissar der Europäischen Union ist am Mittwoch an die Öffentlichkeit gegangen. Was Valdis Dombrovskis zu sagen hatte, war historisch.
The Commission has published a convergence report, which finds that Bulgaria now meets all the criteria to become the 21st member of the euro area.
Ich darf das mal frei übersetzen. Bulgarien kann das 21. Land der Eurozone werden. Die Bulgaren würden die Kriterien dafür erfüllen, sagte der Kommissar. Schon Anfang 2026 könnte der Euro also bereits in Bulgarien eingeführt werden. Ist das angesichts der Korruptionsvorwürfe gegen das Land auch angemessen? Wir begrüßen den deutsch-bulgarischen Journalisten Rumen Milko. Außerdem wird Frank Wahrlich die Spur des Geldes bei der SPD suchen und kommentieren. Und mit Professor Philipp Arni sprechen wir über die Probleme der Entwicklungshilfe. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Der deutsche Bundeskanzler ist in Washington auf Donald Trump getroffen. Der Termin war mit Spannung erwartet worden. Zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite droht ja ein Zollkrieg. US-Vizepräsident J.D. Vance hatte den Europäern außerdem die Leviten gelesen wegen der Meinungsfreiheit. Der Kurs gegenüber Russland und der Ukraine ist ebenfalls nicht einheitlich. Über den Termin von Merz und Trump sprechen wir mit Colin McMahon. Er ist selber US-Staatsbürger und hat für den Kontrafunk auch die US-Wahl vor Ort betrachtet. Hallo Colin.
Hallo Benny.
Friedrich Merz musste direkt nach dem ersten Handshake ins Oval Office, auf den Stuhl, auf dem bereits Volodymyr Zelensky und Kirill Ramaphosa gewissen Ärger mit Donald Trump hatten. Wie war denn die Stimmung zwischen den beiden Regierungschefs?
Ausgesprochen gut. Ich muss sagen, der Friedrich Merz hat es ganz geschickt gehandhabt, indem er einfach Trump hat reden lassen. Er hat auch sehr gut angefangen. Er hat dem US-Präsidenten die Geburtsurkunde seines Opas präsentiert aus Bad Dürkheim. Das war ja schon mal ein sehr guter Anfang. Schon beim Aussteigen aus der Limousine wurde Trump gefragt, was er dem deutschen Volk zu sagen hat. Und er sagte, ich liebe das deutsche Volk. Also es ging eigentlich ausgesprochen gut los. Und Friedrich Merz hat sich wohl zusammengerissen. Er wirkte so ein bisschen wie der tapfere kleine Zinnsoldat, der da ins Weiße Haus marschiert und einfach versucht, kein Porzellan zu zerbrechen und den Elefanten im Porzellanladen neben sich nicht zu verärgern, wie wir das im Falle von Zelensky und Ramaphosa gesehen haben.
Die beiden saßen ja so in etwa eine Dreiviertelstunde miteinander vor dem Publikum. Ich hatte aber den Eindruck, dass Friedrich Merz von diesen 45 Minuten vielleicht 2 Minuten gesprochen hat und der Rest ging an Donald Trump.
Ja, das war wirklich so. Trump erzählte auch gleich natürlich, dass er gerade mit Xi Jinping in China telefoniert hatte und schwärmte auch von seinen Verhandlungen zwischen Indien und Pakistan. Also man merkte wirklich, hier sitzt ein Alpha-Tier mit einem Beta-Tier zusammen. Und der legt es wirklich auch darauf an, das Gespräch zu dominieren, obwohl er dann irgendwann die Presse aufgefordert hat, auch Bundeskanzler Merz Fragen zu stellen, die dann auch irgendwann kamen. Aber Trump genoss die Tatsache, dass Merz ihm den Vortritt ließ. Und das war wahrscheinlich auch die richtige Strategie vom deutschen Bundeskanzler.
Es ging ja auch erstmal lang um Innenpolitik. Es ging lang um Elon Musk. Darüber werden wir am Ende auch nochmal kurz sprechen. Aber es ging wirklich total viel um die USA, obwohl da ja eigentlich ein wichtiger Staatschef eines europäischen Landes neben ihm saß. Empfindest du das als eine Art von Unhöflichkeit gegenüber dem Gast?
Nein, die Presse hat ja die Fragen gestellt. Also Trump hat im Prinzip geantwortet auf die Fragen der Presse. Er versuchte auch immer wieder Merz einzubinden, zum Beispiel als er seine Errungenschaften in Bezug auf die Grenze gelobt hat, hat er auch gleich angesprochen, dass in Deutschland auch ähnliche Probleme bei der Grenzsicherung bestünden. Und wird gleich eingeräumt, dass das natürlich nicht die Schuld von Friedrich Merz sei, sondern ausdrücklich von Angela Merkel, die er gewarnt hätte vor dieser Grenzöffnung und die jetzt Friedrich Merz ausbaden müsste. Also er war sichtlich bemüht, Merz da auch bei seinen eigenen innenpolitischen Problemen mit an Bord zu bringen. Was er überhaupt nicht thematisiert hat, was sie beide nicht thematisiert haben, waren die Zölle, die 50-prozentigen Stahlzölle, die jetzt angekündigt wurden und die 25-Prozent-Zölle auf EU-Produkte. Das wird sicher jetzt hinter den Kulissen besprochen werden. Und das war wahrscheinlich auch die richtige Strategie von Merz, das nicht vor aller Öffentlichkeit zu thematisieren.
Also zusammengefasst erstmal, was diesen Auftritt angeht. Friedrich Merz hat versucht, nicht aufzufallen. Und Donald Trump hat den Fokus einfach auf das gelegt, was er zu sagen hatte. Aber hat Merz ja auch nicht abgekanzelt. Das hätte ja auch passieren können. Das haben wir ja bei Ramaphosa und Zelensky gesehen.
Ja, man hat ein bisschen die unterschiedliche Herangehensweise bemerkt, als es dann um die Frage der Ukraine ging und der Friedensverhandlungen mit Russland. Da war Donald Trump bedacht, die Nötigkeit eines baldigen Friedens zu betonen. Und Friedrich Merz hat schlauerweise da nicht widersprochen, sondern auch seinen Friedenswillen bekundigt. Das hat sein Außenminister Johannes Wadepool ja auch vor kurzem gemacht. Aber man merkte doch den unterschiedlichen Ansatz der beiden Männer, als Trump das Gleichnis benutzte, dass sie vielleicht ein bisschen wie zwei raufende Kinder sind, die man ein bisschen erst ausbalgen muss, so leid es ihm tut, dieses tragische Gleichnis zu verwenden. Aber Trump schilderte, dass man sie vielleicht ein bisschen erstmal noch kämpfen lassen muss, bevor der Friedenswille entsteht. Und Friedrich Merz sprang gleich in die Bresche und betonte, dass das natürlich nur Russland sei, die sich den Krieg zu Schulden haben kommen lassen. Trump sagte, dass die Bilder von der Front ganz schrecklich seien und dass man sich die gar nicht hier angucken könnte. Und Merz betonte dann gleich, dass es aber nur die russischen Angriffswaffen sind, die so schrecklich sind. Und die Ukrainer, die würden ja nur militärische Ziele angreifen. Und
wenn ich Merz da richtig verstanden habe, hat er tatsächlich gesagt, dass die Ukrainer nie mit ihren Waffen auf russische Zivilisten zielen. Jetzt gab es ja in den vergangenen Tagen auch Meldungen von ukrainischen Anschlägen in Russland auf Zuglinien. Und da sollen ja auch 7 Zivilisten ums Leben gekommen sein. Also hältst du diese Aussage von Merz, dass ukrainische Waffen niemals auf Russen gezielt haben, für glaubwürdig?
Ja, es war eine seltsame Aussage. Also merkt man auch, was Geisteskind Friedrich Merz ist. Der ist völlig eingenordet in diese NATO-Propaganda. Wir haben gesehen, dass die Ukraine vor kurzem die Kerchbrücke angegriffen hat und Angriffe auch innerhalb von Russland fahren will. Es gibt auch diese unselige Diskussion um die Taurus-Raketen, die dann weit innerhalb von Russland angreifen soll. Also das war wirklich eine seltsame Aussage. Das unterstrich die unterschiedlichen Ansätze der beiden Männer. Wobei es schön ist, dass sie sich auf den gemeinsamen Nenner haben einigen können, dass ein baldiger Friede sehr gut sein. Weil, wie wir wissen, sterben ja jede Woche Tausende von Menschen auf beiden Seiten. Und dass Trump die Deutschen jetzt dazu gebracht hat und die europäischen Partner zu sagen, wir wollen einen Frieden, ist ja schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Dieses Beispiel mit den beiden Raufbolden, die einfach mal miteinander raufen müssen, bis sie irgendwann mal merken, dass es zu sehr wehtut. Das ist ja dieses Trump-Beispiel gewesen, was er gebracht hat. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich bedeuten soll. Denn die Vereinigten Staaten sind ja nicht neutral in diesem Konflikt. Sie versorgen ja die Ukraine weiterhin mit Geheimdienstinformationen. Auch der Starlink sendet weiter über die Ukraine. Droht Trump damit, dass er selbst das dann noch zurückzieht?
Trump sieht sich selber als neutral. Natürlich unterstützen die Amerikaner weiterhin die Ukraine. Wir wissen ja, dass von Wiesbaden aus im Prinzip diese Drohnenangriffe gesteuert werden. Das hat die New York Times vor kurzem berichtet. Und diese Geheimdienstinformationen hat er kurz mal ausgesetzt, um Selenskyj unter Druck zu setzen. Es ist auch möglich, dass sowas wieder passiert. Er hat auch betont, dass er Sanktionen nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen die Ukraine erwägen würde, falls es in Verhandlungen stocken würde. Aber will auf jeden Fall die Ukraine nicht völlig im Stich lassen. Ja, also das würde ihm den Vorwurf einbringen, auf der Seite Russlands zu stehen. Das kann er sich nicht leisten. Aber Trump sieht sich selber als tatsächlich neutraler Unterhändler. Ich glaube, das sehen die Russen wirklich auch so, dass Trump ein ehrlicher Makler ist in der Beziehung, dem man bei den Verhandlungen trauen kann. Und das ist schon mal ein guter Ansatz. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, wie wir gesehen haben, ist Friedrich Merz, weil der reitet immer noch auf dieser Propaganda rum, dass die einzigen Bösen in dem Spiel die Russen sind, dass die Ukraine nichts falsch machen kann.
Der Bundeskanzler hat ja einerseits Trump auch gelobt, beziehungsweise ihm so ein bisschen Honig um den Bart geschmiert, indem er sagte, Sie sind die Schlüsselperson in diesem Problem. Das ehrt Trump sicherlich. Aber im gleichen Atemzug sagte der Bundeskanzler auch, dass Trump jetzt Druck auf Putin ausüben muss. Also stellt er quasi eine Forderung an Trump.
Ja, da kam ja auch dieses Gleichnis mit den kämpfenden Kindern im Spiel. Da fragte ein deutscher Journalist auch ganz pikiert nach, ob Friedrich Merz das auch so sehe, dass es ein Sandkasten und Auferei wäre. So hat er es gar nicht gemeint. Trump ist etwas frustriert von den stockenden Verhandlungen und sagt, vielleicht muss man die einfach mal lassen und warten, bis sie des Kämpfens müde sind. So hat er das gemeint. Und so sieht er das auch Friedrich Merz gegenüber. Wir wollen mal hoffen, dass diese Botschaft in Deutschland und bei der NATO ankommt, weil seit der Münchner Sicherheitskonferenz hat man das Gefühl, dass die Europäer den Krieg am liebsten alleine weiterführen würden, obwohl sie keine wirkliche Armee haben und keine Streitkräfte, die es jemals mit Moskau aufnehmen könnten. Also wenn Merz da auf seine Seite zieht, dass ein Friedensverhandlungen doch das Gebot der Stunde sind, das wäre ja schon eine gute Errungenschaft.
Es gab einen Punkt, wo sie sich tatsächlich nochmal richtig einig waren, und das waren die Pipelines Nord Stream 1 und vor allem Nord Stream 2. Trump sagte dann, er habe den Weiterbau von Nord Stream 2 gestoppt. Das ist auch soweit korrekt. Er hat ein Schweizer Verlegestift mit Sanktionen gedroht, sodass es nicht mehr weiter verlegt hat. Aber Trump behauptete dann auch, dass Biden die Pipeline hat fertig bauen lassen. Dabei ist ja eine andere Lesart, dass Biden die Pipeline selber in die Luft hat sprengen lassen.
Biden hat tatsächlich beides gemacht. Er hat zuerst den Bau genehmigt und dann aber wiederum, als es an diese Kriegsvorbereitungen ging, diese Sprengung durch die CIA und die US Navy vorbereitet, also zumindest nach der Darstellung von Seymour Hersh. Und Trump war ja schon immer gegen diese Pipeline, weil er eine Abhängigkeit von Russland gesehen hat. Und Friedrich Merz war tatsächlich auch einer der wenigen in der CDU, der auch davor gewarnt hat. Also der hat 2018 schon seine Bedenken geäußert, als es in der Merkel-CDU doch überhaupt nicht angesagt war, gegen Nord Stream zu sein und auch nicht in der SPD. Also da haben die beiden tatsächlich etwas gemein, dass sie diese Abhängigkeit von Russland kritisiert haben. Es gibt doch auch Stimmen in der konservativen US-Sphäre, die sagen, dass eine Wiederaufnahme der Nord Stream Pipeline ganz sinnvoll wäre. Das hat Friedrich Merz zum Beispiel überhaupt nicht aufgegriffen. Also man sieht, er ist genauso hier ein Bückling gegenüber dieser NATO-Agenda, wie Olaf Scholz es war. Es war am 7. Februar 2022, dass Olaf Scholz auch im Weißen Haus stand, neben Joe Biden, der gerade angekündigt hatte, die Nord Stream Pipeline ein Ende zuzuführen, wenn Russland in die Ukraine einfällt. Und Olaf Scholz konnte nichts dazu sagen. Und auch hier in der Situation haben wir keinen Bundeskanzler erlebt, der gesagt hat, doch, doch, die Nord Stream Pipeline, die wäre eigentlich schon in deutschem Interesse. Billiges Erdgas aus Russland, das wollen wir nicht verwehren.
Ganz im Gegenteil, Außenminister Wadefuhl hat ja auch gesagt, dass Nord Stream 1 und Nord Stream 2 jetzt kein Thema mehr für die Deutschen sind.
Ja, da gibt es Republikanern mehr Leute, die in deutschem Interesse denken, als in Deutschland anscheinend.
Du hast die Münchner Sicherheitskonferenz angesprochen, da hat J.D. Vance gesprochen und hat die Meinungsfreiheit in Europa und auch in Deutschland kritisiert. Jetzt war erstmal erwartet worden, dass J.D. Vance gar nicht bei diesem Treffen dabei ist. Jetzt saß er doch dabei, aber hat kein Wort gesagt. Hättest du erwartet, dass dieses Thema Meinungsfreiheit jetzt auf dieser Bühne besprochen wird?
Das war tatsächlich angesprochen. Der ehemalige Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat ihn auch an demselben Tag gepostet, dass man das ansprechen sollte mit Merz. Auch seine Doppelgesichtigkeit beim Namen genannt, dass er auf einer Seite Trump als Undemokraten kritisiert hat und jetzt plötzlich mit ihm gute Miene macht. Also das haben viele erwartet, dass der Friedrich Merz einer Kugel ausgewichen, wie man so sagt. Aber das ist, glaube ich, nur in dem Sinne der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, dass es zu keinem Eklat kam. Da muss man nicht unbedingt drüber traurig sein, weil diese Punkt haben die Amerikaner ja schon gemacht. Der wird hoffentlich auch in Deutschland, vor allem in Geheimdienstsphären, verstanden, wenn ein Senator Tom Cotton signalisiert, dass es keine geheime Zusammenarbeit mit den Deutschen geben wird, wenn sie diese Geheimdienste benutzen, um die Opposition zu verfolgen. Also dieser Punkt ist, glaube ich, gemacht. Das ist nur ein Glück für die Bundesregierung, dass das jetzt nicht zum Eklat gemacht wurde.
Was ist jetzt dein erstes Fazit von diesem Besuch? Wie werden die Beziehungen der Deutschen und der Amerikaner in der kommenden Zeit sein?
Naja, ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich so ist, dass Deutschland ein Vasallenstaat der Vereinigten Staaten ist. Aber wenn man sich das Auftreten von Olaf Scholz und Friedrich Merz im Weißen Haus bei den letzten beiden Präsidenten anguckt, dann muss man doch leider zu der Überzeugung kommen, was die Amerikaner sagen, das nimmt Deutschland ab. Und eine richtige Souveränität findet da in diesem Land eigentlich nicht statt. Man muss sich fragen, wie groß und wie erfolgreich muss Deutschland werden? Vielleicht müssen wir einfach wegkommen von dieser ganzen woken Selbstzerstörungspolitik und wieder eine nationale Identität in Deutschland entdecken. Aber momentan sind wir einfach die Büttel von Washington und was dort gesagt wird, das machen wir nach.
Dann abschließend jetzt noch ein Wort zur US-amerikanischen Innenpolitik und zu Elon Musk. Also Musk und Trump, das war eine Romanze von mehreren Monaten. Das ist jetzt aber seit einigen Tagen vorbei. Musk ist nicht mehr Berater von Donald Trump. Und jetzt hat er ihm in mehreren Punkten widersprochen, was die Schuldenobergrenze angeht und was ein sehr wichtiges Gesetzesvorhaben angeht. Kritiker hatten schon gesagt, dass die beiden aneinander geraten. Ist es jetzt soweit und diese Beziehung ist unwiederbringlich zerstört?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird man schon noch kitten können. Es ist ja tatsächlich ein wichtiger Punkt, den Elon Musk anspricht, diese unglaubliche Staatsverschuldung in Amerika, die jedes Jahr um $1 Billion zunimmt, mittlerweile bei 37 Billionen liegt. Und diese sogenannte Big Beautiful Bill von Donald Trump, die wird auch nur noch weitere Staatsverschuldungen verursachen. Also er versucht jetzt mit einem Rums alles zu richten, was er glaubt, was Joe Biden falsch gemacht hat. Und dann wird er irgendwann das Sparen anfangen. Aber Elon Musk kritisiert das zu Recht, glaube ich, die immer weitere Verschuldung. Das sehen wir auch in Deutschland und der EU, dass die Politiker einfach keine Haushaltsdisziplin mehr kennen und einfach Geld drucken wollen. Das ist eine Steuer auf uns alle, die wir an der Supermarktkasse oder an der Tankstelle merken werden. Das ist eine schleichende Enteignung. Wenn man Geld druckt, dann hat man nicht mehr Geld, sondern das Geld wird einfach weniger wert und das betrifft uns alle. Also Elon Musk hat hier durchaus einen validen Punkt angesprochen. Ich finde es vielleicht auch ganz gut, wenn er außerhalb mit seinem riesigen Brain da in die Politik reinfunkt und nicht Teil von diesem Apparat ist. Und Donald Trump wird immer noch seine Meinung respektieren, das glaube ich schon. Wie es mit dem Big Beautiful Bill weitergeht, da scheint er jetzt durchzukommen, ist dahingestellt. Aber dass wir alle aufhören müssen, Geld zu verbrennen und Geld zu drucken für unsinnige Kriege und sinnlose Klimahysterie, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ich habe Trump so verstanden, dass er sagt, dass Elon Musk jetzt feindselig sei, weil er auch diesen Ruhm des Oval Office vermissen würde. Also wenn jemand feindselig zu Trump ist, wird Trump dann auch auf ihn hören?
Ja, er ignoriert ihn ja im Prinzip, hört nicht auf seine Ratschläge, was die Verschuldung angeht. Das ist ja auch sein gutes Recht. Elon Musk ist jetzt Unternehmer. Trump schiebt es ein bisschen auf die Steuervorteile für Elektrofahrzeuge, die er jetzt storniert hat und sagt, Elon Musk wäre deswegen angefixt. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Elon hat immer gesagt, er braucht keine Regierungssubventionen. Wenn sein Produkt gut ist, dann wird es auch gekauft werden. Also ich glaube, es ist ein bisschen so ein Scheingefecht. Und wird sich wahrscheinlich legen, wenn Elon Musk sich wieder seinem Mars-Projekt zuwendet.
Friedrich Merz saß auf dem heißen Stuhl im Oval Office, doch gegrillt wurde er von Trump und seinem Team nicht. Das erste Treffen und der Auftritt vor der Weltpresse waren von Höflichkeit geprägt. Informationen kamen von Colin McMahon aus der Kontrafunk-Redaktion. Vielen Dank.
Danke, Benny.
Im Deutschen Bundestag gab es in den vergangenen Monaten das große Stühlerücken. Bei der Wahl im Februar hat es vor allem die SPD heftig geschüttelt. Die Partei fuhr das schlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit ein. Bei den Ministerien wurde dann ebenfalls durchrotiert. Was macht man mit den vielen Genossen, die von jetzt auf gleich ihren Haupterwerb verloren haben? Das kommentiert Frank Wahrlich für uns.
Das Vokabular sozialdemokratischer Theoretiker ist begrenzt. Die Parteispitze sorgt sich um die Zukunft. Die Frage lautet, warum mag uns keiner mehr? Warum sind wir so geworden, wie wir es sind? Und zu was sind wir eigentlich noch nütze? Erste Antwort, die eine bloße Behauptung ist, da, wo wir sind, ist vorne. Wir müssen das nur besser kommunizieren, auf Augenhöhe mit denen, die uns nicht mehr wählen. Wir waren zu kompliziert in unseren Botschaften, deshalb wurden wir nicht verstanden. Wir erreichen den Wähler nicht mehr. Nötig sei eine klare Vision der Zukunft, neue Gesichter und eine zugewandte und offene Kommunikation auf Augenhöhe mit den Bürgern. Übersetzt heißt das, die Leute sind zu doof, die Schönheit unseres politischen Wollens zu kapieren. SPD-Chef Klingbeil hat ein paar Gesichter ausgetauscht, damit die Erinnerung an die Ampelzeit mit Scholz, so hieß doch der kleine Mann mit dem verkniffenen Blick, schwindet. Die Fasers und Lauterbachs werden gut versorgt mit Extrajobs im Bundestag. Die SPD-Spur des Geldes leuchtet wie Schneckenschleim auf einem Rhabarberblatt im Mondschein. Wir haben uns viele zentrale Ministerien gesichert, so heißt es im Fahrplan zur Machtpapier. Beispiel: Ein linker, wählererschreckender Berliner SPD-Chef wurde vor Jahren ins Verteidigungsministerium entsorgt. Jetzt muss die ehemalige SPD-Wehrbeauftragte versorgt werden. Im Hintergrund sind die Strippen bereits stramm gespannt. Der eine könnte Staatssekretär werden, die andere Abteilungsleiterin. Gehalt jeweils weit über 10.000 Euro plus Zulagen. Im Reich des SPD-Verteidigungsministeriums gibt es viele Büros, von denen keiner weiß, wo die liegen und was da eigentlich gemacht wird. Die Spur des Geldes. Wie Augenhöhe geht, zeigen die freundlichen Gesichter der Partei Esken und Stegner, weiblich, männlich, divers. Die Asyllobby hat der Migrationspolitik von Kanzler Merz schweren Schaden zugefügt. Wie weit da NGOs, Migranten und Rechtspflege einen Masterplan der Schleusung in die Sozialsysteme verfolgten, bleibt aufzuklären. Hinweise darauf gibt es. Wie reagiert das freundliche Gesicht der SPD, Ralf Stegner? Er freut sich über offene Grenzen und Sozialsysteme, die an Auszehrung leiden. Er schwärmt vom linken Welthumanismus über Solidarität mit jedem, der vom deutschen Steuerzahler ausgehalten werden möchte und das Sesam-öffne-dich-Wort Asyl über die Lippen bringt. Was dieser Funktionär überhaupt nicht im Blick hat, die Interessen der Menschen im eigenen Land, die ihn doch fürstlich bezahlen. Stegner verfolgt seine eigene Spur des Geldes. Sie führt direkt in die sozialdemokratisch kontrollierte Migrationsindustrie. Mit Migration lässt sich mehr Geld verdienen als mit, sagen wir, Autobauen. Kosten trägt der Steuerzahler, Kultur und Lebensqualität in Deutschland verschlechtern sich. Egal. Die Partei will sich neu erfinden, sagt SPD-Chef Klingbeil. Die Werbeagenturen antichambrieren bereits. Selbst hat die SPD wohl keine neuen Ideen. Da muss Hilfe von Söldnern her. Die Parteienfinanzierung wurde gerade erhöht und die Werbeprofis riechen dieses Geld. Bis zu 6 Landtagswahlen im nächsten Jahr. Das ist kommunikativ betrachtet nicht mehr lange hin. So wie die SPD beim Bürger ankommt, zeichnen sich Katastrophen ab. Soziale Verschwendung, illegale Migration ist den Sozis praktische linke Weltenrettung. Ob dabei das eigene Land sich zum Schlimmen verändert, der Steuerbürger wie ein Lappen ausgewrungen wird, das ist der Preis für die Ungerechtigkeiten der Welt. An das eigene Land denken sie nur insoweit, als dass da Geld erarbeitet wird. Schließlich haben wir Verantwortung, weil wir ein reiches Land sind, weil wir eine besondere Geschichte haben, weil wir SPD-Funktionäre haben, die alles nicht für Deutschland tun. Bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr droht der SPD Machtverlust und damit arbeitslose Funktionäre und weniger Geld aus der Staatskasse. Nicht alle werden bei Sozialindustrie und staatlich gemästeten NGOs unterkommen können. Ihre Mitarbeiter, die Nachwuchsgarde der SPD, verlieren die Perspektive. Die Demos gegen rechts werden zur neuen Lohnersatzleistung. Die Berliner Funktionäre haben zu Recht die Vision, es geht weiter bergab. deshalb neues Branding und Verständnis heucheln für die Bürger, die einen bezahlen. Ernst gemeint ist das alles nicht, aber vielleicht hilft es etwas. Die Wähler sind aus Perspektive sozialdemokratischer Funktionäre ja nicht besonders klug.
Das war der Kommentar des Tages von Frank Wahrlich. Egal ob Urlaub oder Auswandern, Bulgarien und sein Goldstrand sind schon lange kein Geheimtipp mehr. Vor allem wegen der günstigen Preise für Grundstücke, Häuser und Essen. Um das Leben in Bulgarien genießen zu können, müssen EU-Bürger bislang aber noch Geld wechseln. Vom Euro in Lev. Das könnte sich aber schon bald ändern, denn Bulgarien wird Euroland. Das hat die EU-Kommission am Mittwoch empfohlen. Es gäbe zwar noch innenpolitische Probleme, aber die Beitrittskriterien in den Euroraum seien ausreichend erfüllt. Dazu begrüßen wir den deutsch-bulgarischen Journalisten Rumen Milko. Er ist zugeschaltet aus dem Balkangebirge nördlich der Hauptstadt Sofia. Schönen guten Tag.
Ja, ich grüße Sie aus den Schluchten des Balkans.
In der FAZ lesen wir, seit 2018 hätten die Bulgaren in den Euro gedrängt. In einem halben Jahr könnte es jetzt tatsächlich soweit sein. Währungskommissar Valdis Dombrovskis hat grünes Licht gegeben. Wie wurde die Meldung denn bei Ihnen aufgenommen?
Also es gab natürlich einerseits eine gewisse Begeisterung, aber es gab auch sehr viele Menschen auf der Straße. Am Samstag waren bereits so um die 10.000 bis 15.000 auf der Straße, am Mittwoch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Es gibt einfach eine Mehrheit in Bulgarien, die den Euro ablehnt. Und das wird leider von der Regierung nicht berücksichtigt. Die beharrt darauf, dass es kein Referendum gibt und das Verfassungsgericht hat dies bestätigt und hat ein Referendum als verfassungswidrig erklärt.
Wenn die Bulgaren jetzt aber so lange darauf hinarbeiten, dann müsste doch auch bei einigen Leuten große Erleichterung und Freude zu spüren sein.
Naja, die Frage ist, ob die Bulgaren darauf hinarbeiten oder die EU darauf hinarbeitet. Also sicherlich gibt es in Bulgarien auch jede Menge Menschen, die Erleichterung verspüren, also keine Frage. Aber wie gesagt, ich kann nur wiederholen, die Mehrheit der Bulgaren sieht es eher kritisch oder lehnt sogar die Einheitswährung ab. Also es ist ja bekannt geworden durch eine geleakte Tonaufnahme, dass bereits vor 3 Jahren die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem damaligen Ministerpräsidenten Kirill Petkov angeboten hat, Bulgarien unter Umgehung der Regeln in die Eurozone zu schleusen. Und da muss man sich fragen, was treibt denn die EU-Kommissionspräsidentin? Also von wehenden Fahnen in den Euro kann ich nicht reden, eher im Gegenteil. Ich habe zum Beispiel Plakate gesehen, da habe ich vor Augen, da stand drauf, dass der Euro der Fahrschein für die Titanic wäre.
Die Deutschen wurden seinerzeit nicht gefragt, ob sie einen Euro haben wollen. Die Bulgaren werden jetzt ebenfalls nicht gefragt, also es wird kein Referendum geben. Wie wird das begründet?
Na, das wird damit begründet, dass es verfassungswidrig ist. Und in Schweden, komischerweise, ist genau das gegenteilige Szenario. Schweden, also alle Länder der EU müssten ja eigentlich den Euro annehmen. Schweden hat es bisher nicht gemacht und hat es damit begründet, dass es vorher ein Referendum geben muss. Aber die Schweden führen das einfach nicht durch. Sie erfüllen eigentlich alle Voraussetzungen und sie führen das Referendum, wie gesagt, einfach nicht durch. Und damit begründen sie, dass sie noch nicht in der Eurozone sind.
Das ist wirklich interessant, was Sie uns hier dargestellt haben. Also wenn ich jetzt meine Frankfurter Allgemeinen Zeitung lese, in deutschen Medien, dann heißt es, also bislang war es so, dass die Europäische Union das nicht wollte und alle 2 Jahre die Konvergenzkriterien überprüft hat und gesagt hat, Bulgarien ist einfach noch nicht bereit. Und jetzt wirkt es so, als wenn die Bulgaren mit wehenden Fahnen in den Euro drängen würden, aber es ist nicht so.
Also mein Eindruck ist es auf keinen Fall. Ich war ja am Samstag, dem 31. Mai, zu einer großen Demonstration gegen die Einführung des Euros in Sofia. Da waren so, denke ich mal, 10.000 bis 15.000 Menschen auf der Straße. Das ist für bulgarische Verhältnisse, wo jeder Dritte im Ausland lebt, sehr viel. Man war nicht nur in der Hauptstadt auf der Straße, sondern auch in vielen anderen großen Städten des Landes, also unter anderem in Plovdiv und Varna. Also von wehenden Fahnen in den Euro kann ich nicht reden, eher im Gegenteil. Ich habe zum Beispiel Plakate gesehen, da habe ich vor Augen, da stand drauf, dass der Euro der Fahrschein für die Titanic wäre.
Allerdings gibt es ja auch Vorteile. Also der Handel mit EU-Partnern würde erleichtert werden und man gehört dann halt einfach noch mehr zur Europäischen Union. Werden diese Vorteile nicht gesehen?
Urteile werden schon gesehen. Man sagt ja auch, dass dadurch die Umtauschkosten wegfallen würden. Ich tausche noch regelmäßig um, weil ich ja alles oder versuche, alles mit Bargeld zu bezahlen. Und da der Umtauschkurs stabil ist seit vielen, vielen Jahren, der bulgarische Lev hat übrigens genau den Wert der D-Mark. Der bulgarische Lev wurde Ende der 90er an die D-Mark gekoppelt. Und wie gesagt, wenn man jetzt den bulgarischen Lev in der Hand hält, dann ist es immer wie so eine Zeitreise, weil man genau den Wert der D-Mark in der Hand hat und man bekommt für 1,95 Lever 1 Euro. So. Also man kann diese Umtauschgebühren praktisch vernachlässigen. Wenn man natürlich am Automaten Geld abhebt, dann kommt natürlich eine Gebühr dazu. Man darf nicht vergessen, dass Bulgarien zu den Ländern gehört, das am wenigsten verschuldet ist. Und Kritiker rechnen damit, wenn jetzt Bulgarien leichter an EU-Kredite herankommt, dass sich das ändern könnte und dass Bulgarien vielleicht demnächst so verschuldet sein könnte wie Griechenland und dann auch von Brüssel aus regiert wird. Mhm. Und man hat jetzt auch den Blick Richtung Kroatien, wo ja auch viele negative Erscheinungen dann nach der Einführung zu beobachten waren.
Das mit der Schuldenquote ist wirklich ein interessanter Punkt. Also landläufig würde man sagen, Bulgarien ist ein wirtschaftlich nicht besonders starkes Land. Das stimmt ja auch, also etwa 34% entfernt vom europäischen Durchschnitt. Aber eine Schuldenquote von nur 24%, das ist sehr wenig verglichen mit Frankreich. Die liegen bei 110%. Wie kommt das?
Ja, und die Griechen liegen bei über 150%. Bulgarien teilt sich diesen Platz mit Luxemburg und Estland, soweit ich mich erinnere. Ich denke mal, das liegt daran, dass Ende der 90er es in Bulgarien eine Hyperinflation gab von fast 1000%. Und das dürfte mit daran gelegen haben, dass man über seine Verhältnisse gelebt hat. Und das soll nach Möglichkeit nicht nochmal passieren.
Vor 2 Jahren hat die Neue Zürcher Zeitung über Bulgarien berichtet und das Schlagwort Mafiastaat verwendet. Das EU-Antikorruptionsorgan hat 28 Maßnahmen gegen Korruption gefordert und nach 3 Jahren sind davon 7 umgesetzt. Wie groß ist das Korruptionsproblem in Bulgarien?
Also es gibt Stimmen, die sagen, naja klar, wir haben unsere Mafia, aber da wissen wir, woran wir sind und die sind schon reich und die geben ab. Und jetzt kommt eventuell eine neue Mafia aus Brüssel oder ganz und gar aus Amerika. Da wissen wir nicht, was auf uns drauf zukommt und dann bleiben wir lieber bei dem, was wir haben.
Die EU-Kommission spricht immer noch von Problemen mit Korruption, Steuerehrlichkeit und Rechtsstaat. Es würde ja eigentlich aus EU-Sicht eher dafür sprechen, die Integration mit dem Land zu reduzieren, anstatt jetzt zu vertiefen.
Das sehe ich eigentlich ganz genauso. Und da frage ich mich auch, was treibt da die EU an, jetzt da so einen Druck zu machen? Es gibt ja noch andere Länder, die den Euro nicht haben. Und warum ausgerechnet jetzt auf das ärmste Land da so ein Druck gemacht wird, kann ich auch nur spekulieren, warum das so ist.
Na, dann spekulieren Sie doch mal.
Naja, einerseits natürlich scheint es von Interesse zu sein, ein Land da mit reinzunehmen, was eine geringe Verschuldung hat. Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass dann das Land, also Bulgarien in dem Fall, schneller an EU-Kredite rankommt und dann im Land selber eine höhere Verschuldung wieder stattfindet. Und Bulgaren befürchten, das hätte oder könnte dann so enden, wie Griechenland geendet ist, dass das Land praktisch von Brüssel aus regiert wird.
Es gibt ja auch noch einen erklärten Gegner der EU und das ist Russland. Können Sie uns mehr über das bulgarisch-russische Verhältnis sagen? Welche Verbindung gibt es da?
Naja, da gibt es natürlich traditionell eine gute historische Verbindung. Die Bulgaren haben ja das Alphabet erfunden, dessen sich auch die Russen und auch die Ukrainer bedienen, zumindest teilweise. Bulgarien ist aber immer schon traditionell gespalten in Ost und West. Also es gibt halt pro-russisch und es gibt eher pro-westlich. Aber im Westen oder insbesondere in Deutschland neigt man ja dazu, alles, was sich kritisch zur EU äußert, als pro-russisch zu diffamieren, sage ich mal. Und das kommt in Bulgarien überhaupt nicht gut an, weil das auch immer so dieses Besserwisserische hat.
Jetzt haben Sie darauf hingewiesen, dass nach Ihrem Eindruck vor allem die Europäische Union und die Euro-Länder wollen, dass die Bulgaren mitmachen. Dann gibt es eben diesen Konflikt mit Russland und eine gewisse Russland-Nähe der Bulgaren. Würden Sie so weit gehen zu sagen, also jetzt will man Bulgarien noch enger an die EU binden, um sie quasi immun zu machen gegen russische Einflüsse?
Also ich denke, das ist ganz klar. Das ist ja etwas, was man auch in Rumänien beobachten kann. Stichwort Wahl. Aber ich will jetzt nicht das Land wechseln. Also ich würde sogar behaupten, das ist der Hauptgrund oder mit ein Hauptgrund, warum man jetzt da Bulgarien sozusagen in den Spitzkasten nimmt oder sich zur Brust nimmt, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Und es wurden auch schon Stimmen laut, die jetzt bei der Gegendemo am Mittwoch die gesagt haben, naja, sie sehen den Grund für den schnellen Beitritt zur Eurozone auch im Geldbedarf für die Rüstungsindustrie und den Verteidigungssektor.
Bei der Einführung des Euros sind auch die Griechen mit dabei gewesen und kurz nach der Einführung wurde dann klar, dass die griechischen Zahlen zumindest zweifelhaft gewesen sind. Jetzt ist ja auch die Befürchtung, die Konvergenzkriterien wurden jetzt immer wieder nicht eingehalten. Auf einmal passt es jetzt, vielleicht hat es einen politischen Hintergrund. Müssen wir befürchten, dass da jetzt auch von bulgarischer Seite getrickst wurde?
Also davon ist durchaus auszugehen. Die Frage ist, wer jetzt getrickst hat. Wer hat jetzt das größere Interesse, dass Bulgarien zur Eurozone beitritt? Ist es Bulgarien oder die EU? Also möglich ist ja auch das Szenario, dass das Interesse seitens der EU größer ist. Und ich hatte ja schon gesagt, dass schon vor 3 Jahren die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem damaligen Ministerpräsidenten Kirill Petkov ein Gespräch geführt hat, das dann später geleakt wurde oder eine Tonaufnahme wurde geleakt, wo Petkov darüber gesprochen hat, über dieses Gespräch. Und daraus ging hervor, dass Ursula von der Leyen Bulgarien in die Eurozone schleusen wollte unter Umgehung der Regeln.
Gewisse Parallelen zum griechischen Fall gibt es ja auch. Die Griechen haben danach auch gesagt, also Leute, was werft ihr uns vor? Das war doch letzten Endes bekannt.
Ja, also das ist ein sehr guter Vergleich. Und es gibt ein Statement von dem Vorsitzenden der Partei Velici, Evelin Mikhailov. Der hat jetzt am Mittwoch gesagt, alle Bulgaren, egal ob sie für oder gegen den Euro sind, wissen, dass Bulgarien die Kriterien für die Eurozone nicht erfüllt. Also das würde jetzt das bestätigen, was sie sagen.
Es gibt ja noch eine Befürchtung, also gibt ja diese schöne Meldung aus Bulgarien, 14 Millionen Euro Falschgeld im Stausee gefunden, Falschgelddruckerei in einer Universität. Also Blüten in Euro kommen häufig aus Bulgarien. Was erwarten Sie da? Was wird da passieren?
Also von dem Fall habe ich noch nicht gehört, aber Bulgaren sind mitunter sehr erfinderisch, pfiffig. Schwer zu sagen. Ich denke mal, dass sich die richtig klugen oder cleveren Leute sich schon Richtung Digitalwährung orientieren.
Was passiert denn nach der Euro-Einführung? Ist die Zeit des günstigen Reiseparadieses Bulgarien dann vorbei?
Das ist auch eine gute Frage. Ich denke mal schon, dass es darauf hinausläuft. Und deswegen kann ich auch die Freude meiner Landsleute ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich bin ja zum Glück am anderen Ende, also nicht am Schwarzen Meer, wo sich die meisten tummeln. Bin in der ärmsten Region im Nordwesten Bulgariens. Und da denke ich mal, da kommt alles ein bisschen später an.
Wir haben jetzt im Zusammenhang mit Bulgarien gesprochen über Korruption, über Kriminalität, über Falschgeld, das haben wir alles angesprochen. Ist Ihr Eindruck, dass die mitteleuropäische Sichtweise auf Bulgarien abwertend ist? Mal so als Beispiel, in den 90ern hieß es, die Polen, die klauen ja sowieso bloß unser Auto, sonst können sie nichts. Ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert und man freut sich auch, wenn ein polnischer Handwerker ins Haus kommt. Haben Sie das Gefühl, dass so dieser abwertende Blick, der damals auf Polen geherrscht hat, jetzt immer noch auf Bulgarien herrscht?
Ich würde sagen, ja. Also Bulgarien liegt ja sowieso ganz weit weg und viele können ja Rumänien mit Bulgarien nicht auseinanderhalten. Und in Bulgarien ist es ja so, dass viele Sachen umgedreht sind. Also angefangen von dem Kopfschütteln. In Bulgarien ist es eher ein Kopfwiegen, was ja bedeutet. Im Deutschen ist ja Kopfschütteln nein. Und den Kopfnicken ist in Bulgarien nein und im Deutschen ist es dann ja. Ich fange mal damit an. Jeder Dritte hat ja Bulgarien verlassen. Und an den polnischen Handwerker kommt man ja gar nicht ran. Meistens ist es ja schon ein Bulgare oder die bulgarische Krankenschwester. Durchschnitt der bulgarischen Krankenschwester in Bulgarien selber liegt ja bei knapp 60 Jahren. Und es gibt ja mehr Ärzte als Krankenschwestern. Also da ist man ja in Deutschland schon froh, wenn man zum Beispiel eine bulgarische Krankenschwester hat. Grundsätzlich habe ich gelernt, die Dinge einfach mal genau umgedreht zu sehen. Und das vermisse ich so in Deutschland. Sehr viele, würde ich behaupten, aus der Ferne, haben so einen festgefügten Blick, so ist es und was anderes lasse ich nicht gelten. Und das ist dann wirklich mal sehr hilfreich, sich vielleicht mal selber auch auf den Kopf zu stellen und mal versuchen, genau das Gegenteil davon zu denken und dies dann auch für möglich zu halten. Also das ist etwas, was ich wirklich von Bulgaren gelernt habe und wofür ich sehr dankbar bin.
20 Länder haben den Euro bereits. In wenigen Monaten kommt wohl Bulgarien dazu. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete den Euro als Symbol der europäischen Stärke und Einheit. Bulgarien ist zwar gering verschuldet, gehört aber zu den wirtschaftlich schwächsten Ländern der Gemeinschaft. Wir bedanken uns beim deutsch-bulgarischen Journalisten Rumen Milko.
Ja, ich danke Ihnen.
Deutsche Autos fahren mit der Kraft der Sonne. Die Sonne scheint aber nicht in Norddeutschland, sondern in Namibia. Mit der afrikanischen Sonne wird Wasserstoff hergestellt. Der wird dann in Ammoniak verwandelt und über die Weltmeere geschifft. In Deutschland wird dann aus dem Ammoniak wieder Wasserstoff, daraus wird dann wieder Strom und damit fährt dann Ihr Auto. Dieses Konzept hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck seinerzeit angestoßen und die Produktion von Wasserstoff in Namibia gefördert. Die deutsche Energiewende und die Energiewendeprojekte der Industrienationen haben auch Auswirkungen auf Afrika, auf Südamerika oder auf Asien. Diese Auswirkungen werden aber bereits als Kolonialismus bezeichnet. Grüner Kolonialismus. Und das klingt dann schon weniger positiv. Mehr dazu erfahren wir jetzt von Professor Philipp Arni. Er leitet das CCRS, zu Deutsch Zentrum für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit in Zürich. Herr Arni, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ein deutscher Politiker Fördergeld nach Afrika gibt, dann sollte das ja eigentlich ein Segen für die Afrikaner sein. Das gilt sowohl für den Wasserstoff in Namibia, genauso wie für die Solarkraft in Kenia. Was könnte das mit grünem Kolonialismus zu tun haben?
Mit diesem konkreten Projekt bin ich nicht sehr vertraut. Ich habe einfach meine eigene Erfahrung gemacht über die Feldforschung, die wir durchgeführt haben in Ländern wie Kenia, aber auch Äthiopien, Philippinen. Dort ist mir aufgefallen, dass eben gerade in der Entwicklungszusammenarbeit vor allem unsere Prioritäten im Vordergrund stehen und unser Weltbild. Und das hat häufig wenig zu tun mit den realen Herausforderungen in diesen Ländern und kann unter Umständen eben auch zu einer Entmündigung führen und zu einer Fehlleitung der Entwicklung in diesen Ländern.
Welche Merkmale von Kolonialismus finden Sie denn in den jetzigen Beziehungen zwischen Industrienationen und diesen vermeintlichen Grünkolonien?
Ja, also ich habe 2 Jahre bei der Welternährungsorganisation gearbeitet und dort ging es um die Zahlungen für Umweltdienstleistungen in der Landwirtschaft. Die Idee war, Zahlungen für Umweltdienstleistungen, das könnte ein Business Case sein, wie man würde quasi den Bauern in den Bergregionen in Kenia, denen sagt man, ja, ihr kriegt Unterstützung von uns, für das ihr nachhaltige Praktiken übernehmt in der Landwirtschaft. Also das werden Agroforestry-Projekte oder Erosionsschutz und wir stellen dann auch sicher, dass die Talregion, wo es eine Industrie gibt, dass die für die Verbesserung der Dienstleistung, nämlich die bessere Wasserqualität, dann auch bezahlen würde. Das sei ein Gut, für das eben der Markt bis jetzt noch keine Abgeltung zahlt, aber man würde dann einen Markt generieren, der dann die Bauern dafür entschädigt, dass sie jetzt die nachhaltige Praktiken übernommen haben. Wenn man aber genau hinschaut, ist es eigentlich überhaupt kein Business Case. Also wenn man mit den Bergbauern redet, die haben ganz andere Probleme. Die sagen, ja, wir Durchschnittsgröße 0,3 Hektaren, 5 Kinder, ja, wir brauchen Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft. Unsere Kinder können nicht mal überleben auf diesen kleinen Grundstücken. Und das zwingt uns abzuholzen. Und das dürfen wir jetzt aber auch nicht mehr in Kenia. Es gibt auch ein Gesetz dagegen. Und am Schluss müssen einfach alle migrieren. Oder? Und diese Projekte, die werden extern von uns finanziert, in der Annahme, dass sich dann eben auch die Wasserqualität verbessert. Aber wenn dann nur ein Drittel mitmacht, dann führt das eigentlich nirgendwo hin. Also messbar wurde da nichts. Und die Talregion, die machen mit so Proforma-Beiträgen, weil sie sehen, oh, dass das WWF, der das unterstützt, oder eine andere Entwicklungsorganisation, dann haben wir vielleicht ein gutes Image. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das so nicht.
Das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt. Also wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit den Projekten, die Sie insgesamt betreut haben oder den Eindruck, den Sie gewonnen haben, in wie vielen Bereichen der Projekte, die gemacht werden, können Sie das denn so sehen?
Also fast in allen Projekten. Wir hatten dann auch ein anderes Projekt bei der FAO. Dort ging es um die Schaffung einer Tropical Agriculture Platform. Das war eine G20-Initiative, wo man entschieden hat, ja, wir müssen unbedingt die Kapazitäten in südlichen Ländern stärken, damit sie Agrarinnovationen selbst generieren können. Und wir haben dann eine Umfrage gemacht mit den Interessenvertretern in Südostasien, Afrika und Zentralamerika. Was für Kapazitäten würden sie gerne haben, um Innovationen in der Landwirtschaft zu fördern? Und es war ganz klar in allen 3 regionalen Umfragen, man will mehr Privatsektor-Know-how haben und nicht wirklich das Know-how aus der Entwicklungszusammenarbeit. Und das war dann auch unsere Schlussfolgerung. Wir müssten eigentlich viele Privatsektorpartner an Bord holen für so eine Initiative. Dann hat aber die EU diese Tropical Agriculture Platform übernommen finanziell und es wurden dann nur noch europäische Universitäten finanziert, die dann Workshops generieren in afrikanischen Ländern, wo das Thema Agrarinnovation diskutiert wird, aber umgesetzt wurde eigentlich gar nichts von dem, was die Prioritäten waren, die da deklariert wurden in unserer Umfrage. Und das zeigt einmal mehr, man übergeht eigentlich die Wahrnehmung an Ort, die Interessen der Leute vor Ort, weil man ja die Klientele in Europa glücklich machen will.
Das sind jetzt Beispiele der Entwicklungszusammenarbeit. Wie sehen Sie das denn jetzt mit diesen grünen Industrien, die hierzulande entstehen sollen, also beispielsweise Windkraftanlagen oder Elektroautos? Welche Auswirkungen hat das dann in den Ländern, die davon betroffen sind?
Ja, also was klar ist, ist, dass natürlich all diese Rohstoffe irgendwo abgebaut werden müssen. Das einzig Saubere an Wind- und Sonnenenergie ist der Wind und die Sonne. Aber alles andere basiert auf nicht erneuerbaren Ressourcen, nämlich all diesen seltenen Erden, diesen Rohstoffen, die eben von uns jetzt auch von strategischer Bedeutung sind, die irgendwo abgebaut werden müssen. Und die meisten von diesen Rohstoffen werden natürlich nicht lokal verarbeitet. Das wird alles exportiert. Und das will man auch meistens eben verschweigen. Es gibt eben auch die dunkle Seite der Erneuerbaren. Es ist ein ungelöstes Problem und wie wir das in den Griff kriegen wollen, das muss sich dann irgendwann zeigen.
Wenn Sie da jetzt Art Bilanz ziehen, kann man sagen, dass diese neuen Formen von Energiegewinnung oder neue Formen von Fortbewegung, dass die überhaupt ressourcenschonender sind als die alten? Oder sollten wir dann doch lieber auf Gas oder Öl gehen?
Ja, also das eine schließt das andere sicher nicht aus. Aber eben, da kommen wir auch wieder um die zur Diskussion. Also weil es braucht eine Backup-Stromversorgung und die kann nicht gewährleistet werden über Wind und Energie. Und da ist klar, die weltweit erkennt man immer mehr, dass die Kernkraftwerke ein Teil der Lösung sein müssen, wenn man die Energie-Klimaziele erreichen will auf lange Frist. Also wenn man Energieversorgungssicherheit haben will und Klimaneutralität. Aber da kommt natürlich wiederum die Ideologie rein in Wohlstandsländern. Ja, AKWs. Keinesfalls. Und das ist eben die große Illusion. Wir können diese Klimaziele so sicherlich nicht erreichen. Und auch Solar und Wind können nicht nachhaltig sein, wenn es keine nachhaltige Backup-Technologie gibt, die eine kontinuierliche Stromversorgung sicherstellt. Das ist auch in Afrika so. Die meisten afrikanischen Länder sind Energieversorgung primär auf erneuerbare Energie, aber es ist nicht unbedingt nachhaltig. Es ist nämlich Holz, Steinkohle und das haben wir im Mittelalter auch gehabt, aber es hat zu massiver Abholzung geführt, wenn man nämlich zu abhängig ist von diesen erneuerbaren Ressourcen. Man denkt, ja, vor dem Kohle- und Ölzeitalter sei alles nachhaltig gewesen. Nein, die Abhängigkeit von Holz und Kohle bei der Energieversorgung hat zu massiven Gesundheitsproblemen und Umweltproblemen geführt. An das erinnern wir uns heute nicht mehr, aber in Afrika sehen wir die sehr ähnliche Herausforderungen.
Es gibt ja dieses Beispiel Kenia. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nannte das Land mal ein Energie- und Klimachampion. Über 80% der Energie werden da aus erneuerbaren Energien gewonnen. Ist das dann aber gar nicht so grün, wie wir uns das vorstellen?
Nein, wenn man sich eben bewusst wird, dass erneuerbar eigentlich heißt, dass man sich primär auf Abholzung fokussiert, weil das Holz quasi die primäre Energie ist. Das ist immer eine Frage an meine Studenten. Wo ist momentan die Abholzungsrate in tropischen Regenwäldern am höchsten? Ist es in Brasilien, in Indonesien oder im Kongo? Die richtige Antwort ist im Kongo, weil dort die Armut der Hauptfeind der Nachhaltigkeit ist. Und weil dort immer noch fast ausschließlich mit Holz geheizt wird, mit Holz gekocht wird und mit Holz gebaut wird. Wenn die Betriebe immer kleiner, Landwirtschaftsbetriebe immer kleiner werden, dann ist der Druck immer höher, weiter abzuholzen. Aber das passt nicht in unsere Narrative, also wird es auch nicht diskutiert.
Jetzt wäre natürlich die Hoffnung, es ist ja fast egal, welche Form von Investition jetzt darüber geht und wofür man da Geld gibt. Egal welches Geld, es wird immer helfen, um diese Strukturen zu verbessern.
Nein, es schafft eigentlich primär eine größere Abhängigkeit. Geld könnte sinnvoll sein, wenn die Verantwortung bei den lokalen Leuten wäre. Also wenn man hier einen Fonds schaffen würde, ein Entwicklungsgelderfonds, wo sich lokale Unternehmer bewerben können mit ihrem Businessplan, dann würde ein Teil in Cash ausbezahlt werden und ein Teil wären Vouchers oder Gutscheine, mit denen die Unternehmer dort auswählen können, mit welcher Organisation sie hier zusammenarbeiten wollen. Sie hätten die Wahl zu entscheiden, mit wem sie ihr Projekt umsetzen wollen. Und wenn sie nicht zufrieden sind, können sie den Partner wechseln. Dann müssten sich unsere Organisationen hier an den Bedürfnissen vor Ort orientieren. Aber momentan ist das eben überhaupt nicht der Fall, weil unsere Organisationen orientieren sich an den Bedürfnissen der Steuerzahler und der Geldgeber in Deutschland und in der Schweiz.
Also das bedeutet, mit dem Geld, was aus Deutschland und der Schweiz kommt, gehen deutsche und Schweizer Unternehmen und Entwicklungshelfer in andere Länder und machen dort Dinge, die die Länder gar nicht haben wollen?
Also das war ein bisschen das Resultat von unseren Surveys in Südostasien, Afrika und Zentralamerika. Also sie wollen den Strukturwandel in der Landwirtschaft. Sie wollen eine produktivere Landwirtschaft haben, die nicht auf Kosten der Nachhaltigkeit geht. Also sie möchten eigentlich eine nachhaltige Intensivierung fördern. Was die EU jedoch macht mit der Farm-to-Fork-Strategy, ist die Förderung einer nachhaltigen Extensivierung. Man will auf primär mal die Inputs reduzieren, was Chemikalien betrifft, was Düngemittel betrifft. Man will den Biolandbau fördern. Alles gut und schön. Aber wenn das dazu führt, dass die Erträge massiv sinken in Europa, muss einfach mehr importiert werden, was wiederum Konsequenzen in anderen Ländern hat. Und wenn wir dann noch diese Idee der Förderung der extensiven Landwirtschaft in diese ärmeren Länder exportieren wollen, und das ist klar festgeschrieben worden in der Farm-to-Fork-Strategy, man will grüne Allianzen aufbauen, um dieses europäische Nachhaltigkeitsmodell in ärmere Länder zu exportieren. Und das ist grundfalsch. Wenn in diesen Ländern nicht der Wohlstand das Hauptproblem ist, sondern die Armut, dann braucht es eine andere Strategie.
Also mit der Entwicklungshilfe, die wir geben, verschärfen wir die Probleme und die Abhängigkeiten und schaffen die Basis für die Entwicklungshilfe, die wir in den kommenden Jahrzehnten geben werden.
Genau so ist es.
Wie grün ist die grüne Energiewende? Welche Auswirkungen hat die Entwicklungshilfe? Kann man von einer neuen Form des Kolonialismus sprechen? Das haben wir mit Professor Philipp Arni besprochen. Er leitet das CCRS, Institut für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit in Zürich. Herr Arni, vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Wir sprachen über den Besuch von Friedrich Merz bei Donald Trump, über Zweifel an der Entwicklungspolitik, über den Euro-Beitritt der Bulgaren und Frank Wahrlich kommentierte die deutsche SPD. Mein Name ist Benjamin Golme und ich möchte Sie zum Abschluss auf ein Jubiläum hinweisen. Unsere Sendung Der Rechtsstaat wird 100. 100 Folgen Rechtsstaat feiert heute Ihr Gastgeber Thomas Michael Seibert im Gespräch mit Peter M. Huber, Josef Franz Lindner und Rupert Scholz. Thematisch geht es unter anderem um Ideologie in der Justiz, Reisebeschränkung für deutsche Bürger und die Behandlung der AfD im Bundestag. Den Rechtsstaat hören Sie heute um 10, 16 und 21 Uhr.